Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PureTax. Ich bin heute mit meinem Kollegen Hendrik Rosse im Studio, um wieder einen aktuellen Fall aus unserer Beratungspraxis der Nachfolgeplanung zu besprechen. Hallo Hendrik, ich grüße dich.
Hallo Benjamin, freut mich.
Womit beschäftigen wir uns denn heute, Hendrik?
Ja, du hast ja einen relativ spannenden Fall, einfach so ein Evergreen aus der Beratungspraxis auch mitgebracht. Ja, Berliner Testament, wir sehen es relativ oft, dass Mandanten eben zu uns kommen, auch wegen ganz anderen Themen, sei es eben ja Thema, sie wollen Vermögensnachfolge machen von Privat- oder Betriebsvermögen. Und da wir natürlich ganzheitlich beraten, dann auch eben klären wir halt ab, wie sieht es denn aus, gibt es ein Testament? Ja, und da erfahren wir ja relativ oft, ja, das wurde von uns geregelt, wir haben ein Testament gemacht, wir sind da super aufgestellt und auf Nachfrage erfahren wir dann aber relativ oft, dass es so ein sogenanntes Berliner Testament ist. Also Familie sagt, sie sei abgesichert, sie hätte ein Berliner Testament und das würden wir ganz gern mal aufgreifen und da frage ich direkt mal dich, was ist ein Berliner Testament und warum wird sowas eigentlich gemacht?
Also tatsächlich sehen wir das in nahezu jedem Fall, wenn die Leute nicht vorher schon auf Nachfolge spezialisierten Beratern betreut wurden, dass ein Berliner Testament da ist. Was ist es eigentlich? Es ist relativ simpel. Es ist eigentlich ein Testament, wo die Ehegatten sich für den ersten Erbfall gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Und erst wenn der zweite Ehegatte verstirbt, erben die Kinder dann sozusagen den Rest des Vermögens, der sich dann bei dem überlebenden Ehegatten angesammelt hat.
Warum macht man das?
Der Beweggrund ist eigentlich immer der, dass man sagt, ich möchte meinen überlebenden Ehegatten absichern. Zum einen, dass man sagt, naja, der überlebende Ehegatte soll einfach genug Vermögen haben, um zu leben, nachdem der erste Ehegatte gestorben ist. Und der zweite Punkt ist, es soll eine gewisse Unabhängigkeit eintreten, nämlich er soll nicht das Vermögen nach dem ersten Erbgang schon mit den Kindern teilen können und nicht mit den Kindern auch darüber sprechen müssen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Grund, warum man diese Gestaltung immer wieder sieht. Die Eltern machen das dann sozusagen alleine und binden die Kinder nicht ein. Und das ist was wir relativ häufig sehen. Und es führt eigentlich bei Nachfolgegestaltung meistens dazu, dass es nicht so glücklich abläuft. Und hier haben wir jetzt bei dieser Gestaltung eigentlich ein paar Folgen, sowohl steuerlicher als auch zivilrechtlicher Natur, die diese Absicherungsaspekte konterkarieren. Und zwar ist es in allererster Linie steuerlicher Nachteil auch mal des Berliner Testaments, Hendrik.
Es klingt ja schon so ein bisschen raus. Warum macht man das? Du hast Begriffe verwendet wie Absicherung und Unabhängigkeit. Da sieht man ja schon, ja, mit irgendwie Hardcore-Zivilrecht oder irgendwelchen steuerlichen Paragraphen hat das relativ wenig zu tun. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass es hier steuerlich eben Nachteile gibt. Und das ist eben so, der eine ist, du hast es gesagt, das gesamte Vermögen geht quasi vom Erstversterbenden auf den überlebenden Ehegatten über. Und damit ist auch klar, die Freibeträge, die die Kinder haben oder vielleicht auch Enkelkinder, die schon leben, die gehen verloren. Also Vermögen geht einmal vom Erstversterbenden auf den länger Lebenden. Da gibt es zwischen Ehegatten den Freibetrag von 500.000. Gibt es aber zum Beispiel zwei Kinder, hätte man in diesem Erbgang einen Freibetrag von je 400.000, also 800.000. Das ist letztendlich ein Freibetrag, der hier verloren geht und das könnte man optimieren, wenn man eben ein richtiges Testament macht.
Völlig richtig, genau. Das ist sozusagen beim ersten Erbgang der Nachteil. Es gibt ja aber auch beim zweiten Erbgang noch ein Thema.
Genau, richtig. Und jetzt ist es ja so, beim überlebenden Ehegatten, der hat eigenes Vermögen und hat jetzt Vermögen geerbt. Das heißt, bei ihm kommt es zu einer Zusammenballung, ja, des gesamten Ehevermögens. Ja. Und das kann letztendlich dazu führen, dass die Freibeträge, die dann die Kinder haben, wenn sie jetzt als Schlusserben sozusagen eingesetzt sind, ja, wenn der länger lebende Ehegatte stirbt, nicht mehr ausreichen. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass vielleicht der Ehegatte auch noch länger lebt, sprich noch Wertsteigerungen in dem Vermögen anfallen, kann es eben sein, dass ein deutlich höherer Wert jetzt an die Kinder vererbt wird. Wir nennen das sogenannte Progressionsfalle, die dann eintritt, weil höheres Vermögen bedeutet auch einen höheren Steuersatz. Wir haben in der Steuerklasse 1, wenn ich an Kinder vererbe, beginnt der Steuersatz bei 7% für ganz kleine Vermögen und geht hoch auf bis zu 30%. Und da kann es eben sein, dass ich jetzt aufgrund der Vererbung eines größeren Vermögens zum Beispiel im Steuersatz von 15% auf 19% springe. Und je nachdem, um wie viel Vermögen ich da rede, da kann schon ein paar hunderttausend Euro zusammenkommen, was man da einfach an Erbschaftssteuer verursacht hat.
Genau, und damit wird ja dann letztendlich dieser Absicherungs- und Versorgungsgedanke komplett konterkariert. Ja, also es sind zwei große steuerliche Nachteile, die ich jetzt sowohl beim ersten als auch beim zweiten Erbfall habe. Dazu kommt natürlich auch noch ein zivilrechtliches Problem, denn die Ehegatten setzen sich für den ersten Erbfall gegenseitig als Alleinerben ein und enterben damit effektiv die Kinder. Und Kinder sind pflichtteilsberechtigt nach dem Tode ihrer Eltern und können dann gegen den überlebenden Ehegatten Pflichtteilsansprüche geltend machen. Das bedeutet weitere Belastungen für den überlebenden Ehegatten und auch tatsächlich immer wieder Probleme dann in der Beziehung zwischen dem überlebenden Ehegatten und den Kindern, die den Pflichtteil geltend machen. Die Stimmung wird halt einfach zerstört.
Kann ich dagegen was machen? Also ich meine, jetzt habe ich Vermögen, will es an meine Frau weitergeben? So nach dem Motto in unserem Fall, ja, und jetzt sagen wir dem, ja, Moment, ja, es gibt aber Pflichtteilsansprüche der Kinder, es ist doch mein Vermögen.
Genau, das könnte man jetzt natürlich erstmal denken, ne? Ich verschenke es zum Beispiel tatsächlich vielleicht an die Ehefrau, weil die statistisch gesehen länger lebt. Das Problem ist, bei Schenkungen zwischen Ehegatten läuft die Frist des Pflichtteilsergänzungsanspruchs erst mit Auflösung der Ehe. Das bedeutet, ich kann nicht wie an beliebige Dritte was schenken und danach schmilzt sozusagen dieser Pflichtteilsanspruch immer weiter ab, nämlich jedes Jahr um ein Zehntel. Das passiert bei den Ehegatten einfach nicht. Und das bedeutet, dass bei Schenkungen zwischen den Ehegatten halt eben auch Jahrzehnte später noch dieser Pflichtteilsergänzungsanspruch der Kinder vorhanden sein kann. Im Ergebnis haben wir eigentlich jetzt dann mit dem Pflichtteils- und den Pflichtteilsergänzungsansprüchen sowie den steuerlichen Nachteilen eine Liquiditätsfalle geschaffen für den überlebenden Ehegatten und die Absicherung dieses Ehegatten erweist sich eigentlich als Trugschluss, der dann erhebliche Nachteile mit sich bringt.
Okay, habe ich verstanden. Liquiditätsfalle, ja, Versorgung, Absicherung klappt dann irgendwie nicht. Hat den Mandanten jetzt ja auch irgendwie nicht wirklich zufriedengestellt und er hat ja irgendwie auch danach gefragt, im Moment, das kann es ja nicht gewesen sein. Also dieses Thema muss ich doch irgendwie lösen können, insbesondere Pflichtteil. An was kann ich da denken?
Gut, also die einfachste Lösung, die man natürlich eigentlich hätte, wäre, einen Pflichtteilsverzichtsvertrag mit den Kindern abzuschließen, wenn sie denn dazu bereit sind. Das ist tatsächlich immer ein ganz heikles Thema, ja, wollen die Eheleute meistens auch nicht anschneiden und man muss tatsächlich dann auch sagen, naja, das Kind muss halt wirklich auch gewillt sein zu unterschreiben. Meistens bedarf es da dann auch irgendeiner Form von Abfindung, also auch alles jetzt für die Liquidität nicht so toll. Jetzt könnte man natürlich auch das Berliner Testament noch erweitern, um eine Pflichtteilsstrafklausel, nämlich zu sagen, ja gut, das Kind, was nach dem ersten Erbfall den Pflichtteilsanspruch gegen den überlebenden Ehegatten dann geltend macht, wird für den Schlusserbfall, also wenn der überlebende Ehegatte stirbt, enterbt und hat dann danach eben auch nach dem überlebenden Ehegatten nur noch den Pflichtteilsanspruch.
Heißt also quasi, man sagt dem Kind, wenn du im ersten Erbgang zuckst und sagst, du willst jetzt schon Geld und nicht bereit bist zu warten auf den Tod des Längerlebenden, ja, dann wirst du auch im zweiten Erbgang sozusagen nur auf den Pflichtteil gesetzt.
Ganz genau so sieht's aus. Also im Grunde ja eben eine Bestrafung, wenn ich dann diese liquiditätsschädigende Maßnahme vornehme.
Mhm, verstanden.
Jetzt haben wir damit natürlich das steuerliche Problem auch noch nicht gelöst. Aber das steuerliche Problem bekommen wir eventuell über das sogenannte Supervermächtnis gelöst. Das Supervermächtnis ermöglicht eine mehrfache Nutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge und letztendlich damit auch ein steuereffizienteres Vererben. Denn der überlebende Ehegatte kann aus einem festgelegten Empfängerkreis die begünstigte Person, die Art, den Zeitpunkt und die Höhe des Vermächtnisses bestimmen. Das merken wir uns am besten eigentlich mit den vier Ws. Also Empfängerkreis ist das Wer, die Art des Vermächtnisses ist das Was, der Zeitpunkt der Erfüllung des Vermächtnisses ist das Wann und die Höhe des Vermächtnisses ist das Wie viel. Diese vier Ws sind sozusagen in der Kontrolle des überlebenden Ehegatten beim Supervermächtnis.
Ja, ist richtig beschrieben, genau. Und wie du ja auch so schön sagst, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich übertrage trotzdem ja das gesamte Vermögen erstmal auf den überlebenden Ehegatten. Der bekommt alles, hat aber die Flexibilität, im Nachgang in gewissen Fristen einfach zu entscheiden, gebe ich sozusagen Vermögen hiervon jetzt schon runter an die Kinder. Und jetzt ist diese Formulierung eigentlich schon falsch, dass ich sage, ich gebe Vermögen runter, sondern das ist hier eben so, dass dieses Vermögen eben noch vererbt wird vom Erstversterbenden. Also der Erstversterbende gibt was runter, es wird aber erfüllt vom Überlebenden. Und das erfüllt genau diese Kriterien, die uns ja so wichtig sind. Ich habe das Thema Der Ehepartner, der überlebt, ist versorgt, er hat Sicherheit, er hat Flexibilität und kann jetzt eben auch in Abstimmung mit den Kindern einfach entscheiden, wie viel des Vermögens gebe ich runter. Das eine Kind will vielleicht Aktien, das andere Kind eine Immobilie. Ja, und ich kann jetzt eben unter Ausnutzung der Freibeträge eben spielen. Und wenn ich eben mehrere Kinder habe, ja, zum Beispiel 3 Kinder, kann man letztendlich 1,2 Millionen steuerfrei runtergeben, weil das eben noch ein Erbfall vom Erstversterbenden ist. Ja. Wandert sozusagen aus der Erbmasse raus, die der überlebende Partner bekommt.
Ja, ganz hervorragend. Damit haben wir natürlich eben vor allem dieses steuerliche Problem gelöst. Also wir landen dann weder in dieser Progressionsfalle, noch lassen wir Freibeträge liegen. Und das ist ja meistens dann auch der Zweck dieses Vermächtnisses, das tatsächlich seinen Namen Supervermächtnis dann auch verdient hat. Allerdings, jetzt muss man hier auch wieder sagen, wir müssen steuerlich 2 Punkte beachten, wenn wir jetzt dieses Supervermächtnis sozusagen in dem Berliner Testament mit aufnehmen und anordnen. Welche Punkte wären das denn?
Ja, wir müssen eben aufpassen, dass diese Erfüllung des Vermächtnisses, ja, die muss innerhalb eines bestimmten und vorhersehbaren Zeitraums erfolgen. Hängt damit zusammen, es gibt eine Norm im Erbschaftssteuergesetz, das ist der 6 Absatz 4, der sagt quasi, wenn die Erfüllung von so einem Vermächtnis, ja, komplett in das Belieben des Beschwerten, ja, also hier des überlebenden Ehegatten gestellt wird, dann unterstellen wir, dass diese Leistung auch erst mit dem Tod des Beschwerden fällig wird. Also wir sagen quasi, naja, wenn der Überlebende die Wahl hat, wann er es erfüllt, wann wird er es erfüllen? Natürlich, er wird sagen, ich möchte das Vermögen erstmal behalten, ja, und übergebe es selber erst, wenn ich tot bin, weil dann kann ich es eh auch nicht mehr verkonsumieren. Und da müssen wir eben dann eine Regelung einbauen, dass wir sagen, naja, es muss einen gewissen Zeitraum vor diesem Todeszeitpunkt erfüllt werden, weil wenn es erst im Todeszeitpunkt erfüllen werden würde, würde es genau diese Vorteile konterkarieren. Es wäre dann eben nicht mehr ein Erbgang, den ich hätte vom Erstversterbenden, sondern ich bin jetzt eben da, dass das letztendlich erst erfüllt wird hinten raus beim Tod des Längerlebenden und dann sind meine Vorteile, ja, insbesondere die Ausnutzung der Freibeträge, halt verloren.
Ja, völlig richtig. Also wir müssen uns eigentlich statistische Lebenserwartung dann halt eben auch des überlebenden Ehegatten anschauen und daran dann die Erfüllung dieses Supervermächtnisses knüpfen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Der zweite Punkt ist tatsächlich ja der, es gibt ja einen Vollerwerb des überlebenden Ehegatten und erst die Ausübung des Supervermächtnisses führt eigentlich dazu, dass dieser Vollerwerb auch wieder minimiert bzw. reduziert wird. Was bedeutet das jetzt eigentlich steuerlich, also vor allem jetzt für den Erbschaftssteuerbescheid, der da kommt nach dem Tod des erstversterbenden Ehegatten?
Ja, der überlebende Ehegatte hat erstmal einen kompletten Vollerwerb, ja, weil dieses Vermächtnis, das ist ja quasi so ein Wahlvermächtnis, es ist noch nicht entstanden, es ist noch nicht erfüllt. Das heißt, wir würden im ersten Schritt erstmal sagen, der überlebende Ehegatte bekommt alles, er bekommt auch rechtlich alles und muss es natürlich dann auch erstmal komplett versteuern. Das heißt, wenn hier irgendwelche Erbschaftssteuern anfallen aufgrund der Größe des Vermögens oder weil ich keine Steuerbefreiung habe, zum Beispiel eben kein Familienheim, das wäre zum Beispiel steuerfrei, dann wäre es eben so, dass eine Erbschaftssteuer erstmal zu zahlen ist. Das ist ein Liquiditätsthema, das muss ich letztendlich berücksichtigen. Und erst in dem Zeitpunkt, wo der Überlebende jetzt sagt, ich möchte jetzt dieses Vermächtnis erfüllen, dann entsteht die Steuer dafür. Bedeutet, die Kinder bekommen Vermögen, haben letztendlich einen Erwerb zu versteuern. Die Höhe kann ich aber relativ flexibel steuern. Gegebenenfalls fällt hier keine oder nur eine geringe Steuer an. Und dann wird eben jetzt letztendlich quasi die ursprüngliche Erbschaftssteuerfestsetzung vom überlebenden Ehegatten, der erst gesagt hat, ich habe alles geerbt, der darf jetzt natürlich diese Vermächtnisse, die er erfüllt hat, abziehen. Das heißt, es führt zu einer Reduktion seiner ursprünglichen Steuer, bekommt die dann auch zurück, Bescheid wird geändert, aber das ist dann eben für so eine gewisse Phase, ja, hängt ja auch mit vielleicht einer Trauerphase zusammen etc., Ordnung des Vermögens, kann das ja auch mal ein paar Jahre dauern. Und das muss man halt berücksichtigen, dass man dieses Liquiditätsthema hat.
Genau, es ist natürlich immer auch die Frage, wann kommt eigentlich der erste Erbschaftssteuerbescheid sozusagen für den Vollerwerb. Das wird auch ein Weilchen dauern, aber es gibt vor allem jetzt natürlich dann dem überlebenden Ehegatten ein bisschen Zeit zu überlegen, in welche Richtung möchte ich eigentlich das Supervermächtnis ausüben. Letztlich kann man also sagen, das Supervermächtnis erlaubt dem längst lebenden Elternteil zivilrechtlich den Kindern und gegebenenfalls auch Enkelkindern, die dann vielleicht noch in der Zwischenzeit dazugekommen sind, Vermögensgegenstände seiner Wahl aus dem Nachlass zuzuweisen. Also letztendlich eine komplett freie Allokation der Vermögenswerte, Das ist tatsächlich nochmal ein zusätzlicher Vorteil, denn es ist ja tatsächlich so, vielleicht haben die Kinder bestimmte Präferenzen, auch was sie an Vermögenswerten eigentlich erhalten wollen aus dem Nachlass. Das eine Kind ist eher immobilienaffin, das andere Kind hätte gerne lieber die Wertpapiere und man kann hier tatsächlich, und das ist in der Nachfolgeplanung eigentlich immer ratsam, die Kinder mit einbeziehen und überlegen, wie verteile ich nicht nur steuerlich optimal, sondern letztendlich auch, wie verteile ich nach der Interessenlage der Kinder optimal und kann den Familienfrieden so auch sichern.
Genau, das Ganze dann noch kombiniert mit den steuerlichen Vorteilen. Ich nutze die Freibeträge aus. Ich übertrage schon Vermögen auf die Kinder. Dieses Thema Progressionsfalle kann ich ein bisschen abmildern, ja, weil natürlich dann im zweiten Erbgang weniger Vermögen übergeht. Gegebenenfalls lande ich in niedrigeren Steuersätzen. Ja, das hilft mir auch nochmal steuerlich. Das heißt, da kann ich mich auch optimieren. Insofern rechtlich, steuerlich, außerrechtlich, außersteuerlich auch gut aufgestellt, wenn man an die emotionalen Punkte denkt. Also eigentlich Win-Win.
Ja, würde ich auch sagen, Win-Win-Win. Und das Supervermächtnis hat seinen Namen wirklich verdient, rettet in diesem Fall das Berliner Testament. Und damit können wir tatsächlich den Mandanten in diesen Fällen auch oft weiterhelfen. Besten Dank, Hendrik. Hat mich sehr gefreut, mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.